Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier und ja, für die heutige Folge sind wir mal wieder zu zweit unterwegs und so sitzt neben mir am Mikro Hans-Christoph Bittner, unser Gestaltungsberater bei Tischler NRW. Hallo Hans-Christoph.
Hallo Jens, grüß dich.
Ja, du bist ja bei uns im Verband nicht nur der richtige Ansprechpartner, wenn es um Gestaltungs- und Designfragen geht, sondern du kümmerst dich auch um das Thema Nachhaltigkeit. Und nachdem wir gemeinsam schon eine Folge zur Nachhaltigkeit im Messebau gemacht haben und vor einigen Folgen der Frage nachgegangen sind, wie nachhaltiges Design funktioniert, widmen wir uns jetzt heute der Nachhaltigkeit in der Ausbildung.
Ja, das finde ich ganz gut, denn ich war vor einigen Wochen hier in Gütersloh schon in der Jury für die gute Form und wir werden sehen, dass es hier einen ganz eigenen Preis für Nachhaltigkeit gibt, der mit der guten Form gar nichts zu tun hat, außer dass es zur gleichen Zeit juriert und ausgezeichnet wird. Wir haben uns also auf den Weg gemacht in den Kreis Gütersloh. Denn die Tischlerinnung Gütersloh hat in diesem Jahr für den Abschlussjahrgang der Auszubildenden einen ganz eigenen neuen Preis ausgelobt, nämlich den für besonders nachhaltige Gesellenstücke. Das interessiert uns natürlich und so wollen wir heute einmal schauen, was speziell hinter diesem Wettbewerb steckt, aber auch herausfinden, welche Rolle ganz allgemein das Thema Nachhaltigkeit schon in der Tischlerausbildung einnimmt. Darüber wollen wir heute sprechen und wir dürfen daher unsere heutigen Gäste in der Lauschwerkstatt begrüßen. Das ist zum einen Frank Grimm, der als Obermeister der Tischlerinnung Gütersloh den Wettbewerb maßgeblich mit vorangetrieben hat. Hallo Frank.
Hallo Hans-Christoph.
Ja, außerdem heute in der Lauschwerkstatt mit dabei ist Markus Weudig. Er leitet den Bereich Bau- und Holztechnik am Reckenberg Berufskolleg in Reda-Wiedenbrück und hat sich im Unterricht mit verschiedenen Projekten ebenfalls dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet. Hallo Markus.
Guten Morgen Jens.
Ja, und natürlich wollen wir auch ein bisschen mehr über das besonders nachhaltige Siegerstück erfahren. Und ja, das kann uns am besten derjenige erklären, der es auch gebaut hat. Und das ist der frisch gebackene Geselle Karl Blume, der seine Ausbildung bei der Tischlerei Keuper in Gräfen absolviert hat. Hallo Karl.
Guten Morgen, Jens.
Frank, starten wir mal ganz konkret bei eurem Wettbewerb rund um das nachhaltige Gesellenstück. Was war euer Impuls, eure Idee und euer Antrieb dahinter?
Ja, wo fange ich da am besten an? Ursprünglich ist die Idee bei uns von Dieter Diekans entstanden, unser Lehrlingswart, und zwar zurückliegend schon vor einem Jahr bei der Gesellenausstellung. Letztes Jahr hatten wir ein Stück dabei, was unter den heutigen Gesichtspunkten Nachhaltigkeit einfach gewonnen hätte. Und kam dann irgendwann bei unserer Vorstandssitzung damit rein, Mensch, ich habe eine Idee, was haltet ihr davon? Und das war der Ursprung vom nachhaltigen Gesellenstück. Und dann haben wir lang und breit darüber gesprochen, was für uns Tischler eigentlich Nachhaltigkeit bedeutet. Und dabei kam einfach auch raus, wir Tischler sind so nachhaltig, aber für uns ist das auch einfach normal und wir zeigen es gar nicht mehr nach draußen. Und da haben wir die Idee gehabt, gerade auch den Nachwuchs da nochmal zu sensibilisieren und zu schauen, wie kommen wir da zusammen, die Schule mit reingenommen, das TBZ mit reingenommen und ja, was ist da besser, auch nach außen das hinzutragen, als das nachhaltige Gesellenstück zu prämieren und da zu schauen, wie machen wir das Ganze möglich.
Schön, also eigentlich eine ganz naheliegende Idee, das Thema Nachhaltigkeit auch in der Gesellenprüfung zu setzen. Aber soweit wir wissen, seid ihr die Ersten in Nordrhein-Westfalen, die eine solche Auszeichnung für das Gesellenstück nominiert haben. Und ich bin sicher, weitere werden folgen. Nachhaltigkeit ist ja ein weit gefasster Begriff, der ökologische, ökonomische und auch soziale Bereiche abdeckt, die nicht in erster Linie mit Gestaltung oder mit Design zu tun haben. Bei dem nachhaltigen Gesellenstück waren es wahrscheinlich in erster Linie die ökologischen Aspekte, die bei der Beurteilung eine Rolle gespielt haben. Wie habt ihr das konkret gemacht? Nach welchen Kriterien wurden die Stücke beurteilt?
Ja, genau so kann man das sehen. Wir wollten ganz bewusst kein Gegenpart zum die gute Form machen, sondern unter ganz anderen Gesichtspunkten die Stücke einfach bewerten. Und die Erfahrung jetzt nach dem ersten Mal, wo wir das komplett durchgeführt haben, waren durchweg positiv, dass da einfach auch Stücke gewonnen haben, die unter dem Gesichtspunkt die gute Form gar nicht so zum Tragen gekommen wäre. Und da waren viele einzelne Punkte, die wir uns überlegt haben, wie zum Beispiel Anteil der lokalen Holzarten, Recyclinganteil der Plattenwerkstoffe, was für Lacke, Oberfläche, Ölen sind dabei gegangen, verwendet von Altholz, sparsame Konstruktion, wird das Möbelstück seinen Zweck lange standhalten. Ganz viele einzelne Gesichtspunkte, wo wir einfach Punkte vergeben haben und nach dieser Punktetabelle wir einfach den Sieger gekürt haben.
Ja, ich fand das auch sehr spannend zu erleben. Ich war ja in der Jury für den Gestaltungswettbewerb und zeitgleich lief eben auch die Beurteilung für das nachhaltige Gesellenstück. Und wir haben gesehen, dass die drei Juroren einen sehr akribisch ausgearbeiteten Kriterienkatalog hatten, nachdem sie die Stücke ausgewählt haben. Und es war ja auch so, dass nicht alle Stücke teilgenommen haben, sondern sich die Auszubildenden vorher darum bewerben konnten, teilzunehmen. Ist auch ein Unterschied zur guten Form, wo im Grunde alle Stücke, die da stehen, in den Gestaltungswettbewerb mit einfließen. Also ganz spannende Unterschiede zu sehen und eben auch zu sehen, wie eigenständig diese Auszeichnung zustande kommt.
Vielleicht muss man dazu sagen, dass das natürlich ein komplett freiwilliger Wettbewerb ist und wir einfach gesagt haben, wer daran teilnehmen möchte, muss sich darauf bewerben. Und ist im Prinzip ein einfaches Bewerbungsschreiben für sein Stück, wo er das einfach auch erklärt und was für Gedanken dahinter stehen, weil das war uns ganz wichtig. Und das war für uns auch toll zu sehen, was die einzelnen Auszubildenden uns dazu geschrieben haben. Und vielleicht kann Markus mal ein bisschen was zu der Bewertung sagen, weil du warst ja nun mal in der Jury vertreten.
Ja, das kann ich gerne machen. Also die Azubis haben quasi sich ja beworben, haben einen kleinen Steckbrief über ihr Stück erstellt und haben auch selber quasi Angaben hinterlegen müssen, weil man ja im fertigen Stück auch viele Dinge nicht mehr erkennen kann. Insofern war da auch eine gewisse Selbstauskunft gefragt. Das haben sie im Vorfeld gemacht. Und unser Auftrag an dem Samstag war dann quasi, das zu überprüfen, nochmal zu schauen. Also mit der Zerlegbarkeit zum Beispiel, das war so ein Punkt, der uns wichtig war, ne, kann man nachher wieder Sorten reintrennen, ne, und kann man Dinge aufarbeiten, recyceln. Und dann sind wir auch unter die Stücke gekrabbelt und haben geleuchtet und geguckt und das hat auch eine Menge Spaß gemacht. Und ja, was wir wirklich auch interessant fanden, da kann ich Frank nur recht geben, dass dort Stücke im Fokus standen, die bei der guten Form eben nicht so im Fokus stehen. Und das war auch für die Azubis eine tolle Erfahrung, dass sie da einen Preis gewonnen haben, eine Wertschätzung erfahren haben für ihre Gedanken, auch wenn das vielleicht jetzt gestalterisch nicht der ganz große Wurf war.
Die meisten Punkte in der Bewertung hast du abgeräumt, Karl, mit deinem Stück. Erzähl doch mal, was hast du überhaupt gebaut?
Ja, ich habe einen Steharbeitsplatz in Eiche gebaut, der nachher rein zur Angelvorbereitung dient, beziehungsweise zum Fliegenbinden. Der Gedanke dahinter war, dass ich die letzten 2-3 Jahre bei Papas altem Schreibtisch mit dran saß und der einfach von der Höhe ein bisschen doof war beim Fliegenbinden. Ich da immer Nacken- und Rückenschmerzen bekommen habe und mir dann klar war, gut, du brauchst irgendwas, wo du dran stehen kannst. Und dann habe ich jetzt den alten Schreibtisch von Papa abgebaut, habe mir daraus noch einen kleinen Schrank gebaut und dann dachte ich mir, das im Stehen ist das Beste, habe mir das geplant, habe möglichst viele alte Stücke benutzt und mir das zusammengebaut dann.
Fliegenbinden musst du vielleicht für Nichtangler jetzt ganz kurz einmal erklären, was steckt dahinter?
Da Fliegenbinden steckt hinter, dass man sich kleine imitierte Fliegen selbst baut. Also man nimmt sich aus der Natur ganz klassische Fliegen, zum Beispiel die Maifliege, und baut die dann auf dem Haken aus Fellen, aus Kunststoffen, baut man die einfach nach. Auch sehr viel aus natürlichen Produkten, da ist die Spannweite von Fellen über Federn ganz groß, was man da benutzen kann.
Ja. Bist du bei der Planung deines Gesellenstücks schon eben mit dem Gedanken eingestiegen, ein möglichst nachhaltiges Möbel zu bauen und zu entwerfen? Oder wie bist du daran gegangen?
Ich würde sagen, dass der Gedanke beim Gesellenstück, bevor wir wussten, dass es diesen Preis gibt, eher darin lag, alte Materialien zu verwenden, um die Kosten ein wenig zu schonen. Dadurch, dass ich mein Gesellenstück zu einem sehr großen Teil selbst gezahlt habe, war ich da sehr hinterher, erstmal alte Materialien zu benutzen. Und dadurch, dass ich auch Materialienstärken habe, die nicht alltäglich sind, hatte ich irgendwann angefangen, in anderen Tischlereien rumzutelefonieren, beziehungsweise Udo Schwedes, mein Lehrgangsleiter, hatte mir da geholfen und eine Tischlerei empfohlen, die Tischlerei Steinkämper, wo ich denn solchen Material herbekommen könnte. Und so habe ich kein einziges Stück neu kaufen müssen an Holz.
Also wäre das auch ohne den Wettbewerb ein Ansporn gewesen, das entsprechend so zu bauen?
Auf jeden Fall, selbst ohne Wettbewerb wäre mir erst, ich meine, einen Monat vor Vollendigung oder beziehungsweise Zulassung der Zeichnung haben wir erst Bescheid bekommen, dass es diesen Wettbewerb gibt. Das Einzige, was ich dann umgeändert habe, ist, dass ich keinen normalen Leim, sondern einen alten Knochenleim genutzt habe, der nochmal ein bisschen nachhaltiger ist einfach. Aber ansonsten gäbe es dieses Stück 1:1 genauso.
Zusätzlich zu diesen, also du hast alte Materialien, diesen Knochenleim verwendet, gab es sonst noch weitere Punkte, die jetzt dein Stück besonders nachhaltig, also besonders nachhaltig ausgezeichnet haben?
Ich habe noch ein Öl von Adler genommen, welches zu 80% aus natürlichen Materialien besteht. Und das war mir auch ganz wichtig, dass ich da jetzt nicht einfach einen DED-Lack drauf mache und fertig. Das war mir sehr wichtig, dass das ein Hartwachsöl ist.
Ja. Das Thema Nachhaltigkeit an sich, jetzt mal nicht nur bezogen aufs Gesellenstück, sondern so im alltäglichen Leben, spielt das für dich auch eine gewisse
Rolle? Spielt auf jeden Fall eine sehr große Rolle. Das sehe ich immer wieder bei Arbeitsklamotten, bevor die in Müll kommen, gebe ich die immer noch mal zu meiner Freundin, dass sie genäht werden. Da sehe ich doch noch einen sehr, sehr, sehr großen Aspekt, dass Klamotten eher nicht weggeschmissen werden müssen, sondern noch mal ein Loch kann geflickt werden, da kann noch mal eine Naht drüber. Und
ja, sehr gut.
Markus. Du als Berufsschullehrer bist täglich mit den 20-Jährigen, mit den Auszubildenden zusammen und kennst deren Erlebnis- und Wahrnehmungswelt gut. Wie erlebst du das Thema Nachhaltigkeit in der Schule? Gibt es da in den letzten Jahren ein stärker werdendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz? Oder ist das so, dass man dieses Bewusstsein aktiv auch erst ein bisschen wecken und anregen muss?
Ja, das ist recht ambivalent. Also im beruflichen Kontext, glaube ich, war Nachhaltigkeit und ist Nachhaltigkeit im Tischlerhandwerk schon immer ein wichtiges Thema gewesen. Das ist nichts groß Neues. Aber man nimmt schon wahr, dass es gerade im privaten Bereich mehr und mehr ein Thema wird. Das fängt bei Ernährung an, Klamottenwahl, also Primark und wie sie alle heißen, diese 2 Euro Wegwerf-T-Shirts. Das ist schon ein Thema bei den jungen Leuten und das ist auch schön. Und das versuchen wir in der Schule auch wirklich nochmal anzuschieben. Unser Aha-Erlebnis war wirklich Treffpunkt Tischler in Bochum. Impulsvortrag von Professor Quatschning aus Berlin. Da war Karl damals auch mit. Das hat wirklich auch bei den Azubis Eindruck hinterlassen. Also nächster Berufsschultag, das war Thema, ne? Da wollten die auch drüber reden. Das haben wir natürlich auch aufgenommen. Und daraus sind gewisse Dinge auch im Unterricht dann einfach entstanden und bei uns auch nochmal bewusst geworden, sodass wir dann eben auch als Beispiel in der Mittelstufe jetzt ein Möbelbauprojekt unter dem Oberpunkt Nachhaltigkeit ins Leben gerufen haben.
Also Projekt ist eine Möglichkeit, das Thema Nachhaltigkeit im Unterricht und in der Berufsschule zu positionieren. Kannst du vielleicht das Projekt noch etwas genauer erläutern?
Ja, also das Mittelstufenprojekt ist mal auf einem runden Tisch entstanden, also im Austausch mit der ÜBA und mit den Ausbildungsbetrieben, dass alle doch den Wunsch hätten, sie tun sich beim Gesellenstück schon schwer, ne? So für manche das erste Mal am Ende von 3 Jahren so eine große Aufgabe, wie gehe ich daran, wie kriege ich das gut strukturiert? Insofern haben wir jetzt, Frank, das dritte Mal, Mittelstufenprojekt durchgeführt, wo im Prinzip die Planung und die Erstellung der Fertigungsunterlagen bei uns im Berufskolleg erfolgen und die Fertigung dann in den Firmen. Und das Schöne ist, wir stellen sie jetzt auch immer zusammen mit den Gesellenstücken aus. Also auch da gibt es eine Rückmeldung in Form von Preisen und eben auch das Publikum, was wahrnimmt, was man schon schaffen kann. Und das ist jetzt am dritten Jahr wirklich toll gelaufen. Wir hatten, glaube ich, 60 Stücke. Und das Besondere in diesem Jahr war eben, dass die Thematik war das Beste der Reste. Also wirklich ganz bewusst auch der Auftrag, mal zu schauen, wo kann man noch Dinge einem zweites Leben schenken, wo gibt es noch Reste, aus denen man was Schönes machen kann. Und dann war natürlich auch im Unterricht das Thema Nachhaltigkeit gesetzt. Und sie haben sich da sehr gut und ich finde auch recht breit gefächert mit beschäftigt.
Du hast den Vortrag von Professor Quaschnik auf dem Treffpunkt Tischler erwähnt, der es ja offensichtlich verstanden hat, diese drängenden Fragen, die mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden sind, sehr erlebbar und sehr nachvollziehbar zu machen. Welche Möglichkeiten gibt es über die Projektarbeit hinaus, in der Berufsschule das Thema Nachhaltigkeit zu setzen? Im Unterricht kommt das vor oder wie ist da der aktuelle Stand in den Berufsschulen?
Jetzt muss man sagen, unser Lehrplan ist schon ziemlich alt, ne? Der ist, glaube ich, von 2006. Da spielt Nachhaltigkeit jetzt noch nicht so eine große Rolle. Aber wir haben ja nicht nur den Fachkundeunterricht. Also da, glaube ich, ist das Thema gesetzt mit Verschnittoptimierung und was alles da an Materialauswahl und Oberflächen. Da kriegen die eine ganze Menge mit, sowohl bei uns als natürlich auch vor allem in den Betrieben. Aber wir haben eben auch so Fächer wie Politik. Also wie kann man das auch sozial gerecht angehen, das Thema, ne? Es kommt oftmals so, ne? Ach, du hast PV, du kannst es dir leisten, ne? Ich hätte auch gern PV, ich kann es mir nicht leisten. Also die politische Dimension von Nachhaltigkeit. Natürlich auch die ökonomische Wirtschafts- und Betriebslehre, ne? Da kann man sehr gut auch ja das Monetäre abbilden und sagen, ne? Was kostet dann mal im Vergleich das andere Produkt, ne? Was ist der Mehrwert? Kann ich das beim Kunden anbringen? Ne? Und dann auch Argumente zu entwickeln, wie man in einem Kundengespräch diesen Mehrpreis vielleicht auch verkaufen kann. Also da haben wir schon als Schule den großen Vorteil, dass wir diese Bandbreite an Fächern haben. Und ja, da wird Nachhaltigkeit an der einen oder anderen Stelle immer mehr einfließen.
Wie ist es bei der Diskussion um Gestaltung? Ist ja auch ein Aspekt, ein wichtiger Aspekt, gerade beim Entwurf für das Gesellenstück, für viele ja auch der erste Anlass, sich aktiv mit dem Thema Gestaltung eines Möbelstücks auseinanderzusetzen. Spielt da nachhaltiges Produktdesign auch schon eine Rolle? Kann das mit einfließen oder wie ist da der Stand?
Ja, da sind wir vielleicht noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Wir haben es jetzt mit dem Mittelstufenprojekt ja, da war es ja quasi elementares Thema, auch beim Entwurf, das schon mitzudenken.
Ja, integriert, ja.
Genau, insofern glaube ich, der nächste Jahrgang, der dann in die Oberstufe kommt, da ist der Chip jetzt schon drin. Das wird, glaube ich, laufen. Ja, und ich glaube, das wächst mehr und mehr.
Dazu muss man vielleicht auch sagen, dass das Beste aus Resten, das Mittelstufenprojekt, eigentlich vorbereitend war für das nachhaltige Gesellenstück für nächstes Jahr. Wir aber gesagt haben, dass wir jetzt nicht noch ein Jahr warten und haben dann den jetzigen Jahrgang ziemlich spät erst Bescheid gesagt, als die Entwurfsphase schon fast gelaufen war, um da nicht jetzt nochmal die Gedanken so zu steuern, jetzt muss ich mein ganzes Stück umwerfen. Und haben dann einfach gesagt, schaut doch einfach, was ihr geplant habt, was ihr bauen möchtet, fällt das nicht darunter? Und da haben jetzt, glaube ich, 19 dran teilgenommen. Und ich denke und hoffe, dass es nächstes Jahr ein größerer Teil wird. Und da natürlich auch der Gedanke, dass die jetzt mit dem Mittelstufenprojekt natürlich eine super Vorbereitung hatten. Und wir sehr gespannt sind schon auf nächstes Jahr.
Frank, du hast mit deinem ja insgesamt 25-köpfigen Team auch regelmäßig 6 Auszubildende oder bis zu 6 Auszubildende mit dabei. Wie setzt ihr das Thema in der gesamten Mannschaft und eben dann auch mit den Auszubildenden hier im Betrieb konkret um?
Gezielt kann man das gar nicht so sagen, weil, wie ich eben schon sagte, Nachhaltigkeit ist ja für uns ein Stück weit Normalität. Wir versuchen natürlich mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz, wo wir ja alle mit zu tun haben, sowieso sorgsam umzugehen und schauen, dass wir da auch die richtigen Materialien zur Verfügung haben. Und das geht ja von Verschnittoptimierung bis zur Befeuerung und Wärmeerzeugung komplett durch die ganze Bandbreite. Unsere Firma ist natürlich mit PV ausgestattet. Wir versuchen schon ziemlich autark hier zu wirken und das, was man jetzt die letzten Jahre ganz klar feststellen musste, auch bei den Kunden, dass da was passiert ist. Früher waren Oberflächen überhaupt kein Thema bei dem Kunden. Es wurde lackiert, es wurde auch nicht viel drüber gefragt und ja, dann kam mal ab und zu, ja, könnt ihr das auch ölen? So, der Anteil, muss man aber ganz klar sagen, hat sich komplett gewandelt, dass mittlerweile, würde ich sagen, fast 70% geölte Oberflächen möchten. Dass gezielt nachgefragt wird, auch von den Kunden, dass Erklärungen möglich sind. Wo kommt das Holz her? Wie arbeitet hier? Und diese ganze Thematik hat schon an Fahrt aufgenommen und uns freut das immer, weil früher hieß es immer, ja, erzähl mir nicht so viel darüber, was kostet es am Ende? So, und heute muss man ganz klar sagen, ist das Thema auch ein ganz klares Verkaufsargument, dass man sich damit auskennt und da einfach auch zeigen kann, was möglich ist in diesem Bereich.
Also Privatkunden, da ist die Nachfrage schon höher. Größere Unternehmen, die müssen ja bereits heute Nachhaltigkeitsberichte erstellen, gerade im Zuge von Ausschreibungen oder wenn man als Zulieferer unterwegs ist, wird so eine Zertifizierung in Sachen Nachhaltigkeit auch für Tischlereien oder eben auch kleinere Unternehmen immer ein größeres Thema. Wie sieht's da bei euch aus, wenn ihr als Zulieferer möglicherweise unterwegs seid?
Stand jetzt haben wir uns damit beschäftigt, aber die EU hängt noch hinterher, weil im Moment gibt es, glaube ich, eine Zertifizierung vom Land Nordrhein-Westfalen, vom Bund und noch ein eigenes Siegel der Möbelindustrie. So, alle ähnlich, aber solange die EU jetzt nicht sagt, das ist es, was wir machen müssen, liegt das, glaube ich, jetzt in den Kinderschuhen, um dann, weil es auch eine Menge Arbeit ist, das vernünftig auszuarbeiten. Und sobald das dann kommt, werden wir das natürlich auch angehen.
Im Hinblick auf Nachhaltigkeit in der Ausbildung haben wir jetzt mit Frank dir die betriebliche Seite und Markus die Berufsschulseite schon abgedeckt, also 2 Lernorte für die Azubis. Fehlt als dritter Ort noch die überbetriebliche Lehrwerkstatt? Dafür bewegen wir uns jetzt von der Innung Gütersloh ein kleines bisschen weiter nach Norden. Die Lehrwerkstatt der Tischlerinnung Herford in Bünde wurde 2022 als eine der ersten Bildungsstätten in Deutschland als klimaneutrales Unternehmen ausgezeichnet. Ausbildungsmeister Heiko Bahls war in diesem Zusammenhang vor 2 Jahren schon mal zu Gast in der Lauschwerkstatt. Zum Thema Nachhaltigkeit in der Ausbildung haben wir ihn aber noch einmal besucht. Ja, hallo Heiko.
Hallo Jens.
Ja, man hört das schon im Hintergrund. Hier wird fleißig gesägt und gearbeitet. Heute ist hier auch wieder ein Kurs bei dir in der Werkstatt unterwegs. Seit ungefähr 2 Jahren darfst du hier deine Wirkungsstätte als klimaneutrale Werkstatt bezeichnen. Erzähl doch einfach mal kurz, wie ist es dazu gekommen? Was habt ihr dafür gemacht? Und ja, was macht ihr auch weiterhin dafür?
Ja, klimaneutrale Lehrwerkstatt. Im Grunde genommen hat das mein Innungsobermeisterkollege, der Udo Knake, der alte Stratege, der hat den Anstoß gegeben. Er hat im Grunde genommen seinen Betrieb 2022 klimaneutral gestellt, hat in dem Zuge des Wissens über das Prozedere, hat es übertragen auf unsere Lehrwerkstatt. Und ja, letztendlich haben wir dann beide gemeinsam sind wir ans Werk gegangen. Ich habe Daten geliefert, die notwendig waren. Udo ist derjenige, der sich im Formular-Dschungel sehr auskannte, die Kriterienkataloge wusste aus seiner Erfahrung heraus und konnte dann relativ zügig mit den gelieferten Daten die klimaneutrale Lehrwerkstatt mit mir gemeinsam wieder zusammen ins Leben rufen. Und das ist für klimaneutral befunden worden. Da waren wir natürlich sehr happy. Und es war 2022 tatsächlich. Ja.
Für diese Zertifizierung zur Klimaneutralität waren da besondere Maßnahmen erforderlich? Und wenn ja, welche Maßnahmen habt ihr durchgeführt, um diese Zertifizierung zu erlangen?
Tatsächlich hat sich herausgestellt, dass wir relativ weit waren mit unseren Maßnahmen, dass wir gar nicht explizit für die Zertifizierung tätig werden mussten. Wir haben, nennen wir nur mal ein simples Beispiel, neue Fenster verbaut, die einen Wärmedämmschutz haben. Wir haben eine Fassadendämmung am Gebäude. Wir haben auf LED umgestellt. Das waren auch Teile der Kriterien, die wir schon erfüllt hatten, von sich aus. Rückführung der Späne in den Kreislauf des Heizens. Was wir jetzt vorhaben, das haben wir aber vor 2 Jahren schon gesagt, da sind wir bei mit einer Gemeinschaft der Malerinnung, die auch mit dem Haus hier ist, dass wir Solar ins Auge fassen und dann unseren eigenen Strom, den wir tagsüber verbrauchen, vielleicht darüber produzieren und greifen und abschöpfen. Weil ich denke, da sind wir ganz weiten Schritt an der vorne. Gespräche laufen in diese Richtung.
Wie kann man sich das vorstellen? Eine Ausbildungswerkstatt, ein Bildungszentrum ist ja jetzt keine normale, in Anführungsstrichen normale Werkstatt. Läuft der Prozess aber trotzdem ganz ähnlich ab oder gab es da große Unterschiede zu der Zertifizierung eines Unternehmens wie Udo Knake?
Da steckte Udo tatsächlich tiefer drin, aber es ist vom Prozedere her auf deine Frage bezogen relativ ähnlich. Man kann da hingelangen und ich war sehr froh, dass der Udo sich da so schon auskannte. Und was werden wir weiterhin machen? Wir sind jetzt im Grunde genommen final haben wir ein RAL-Gütezeichen für zirkuläres Design bekommen. Diese Urkunden hängen hier im Haus. Und letztendlich, was das Hauptthema ist im Grunde genommen, dass wir Lehrlinge mitnehmen wollen in dieses Geschehen, dass wir darauf Aufmerksamkeit machen wollen, dass wir dieses Thema Nachhaltigkeit sensibilisieren wollen bei jungen Leuten. Und ich denke, da sind wir auf einem recht guten Weg. Das sind die Multiplikatoren der Zukunft im Grunde genommen, ne?
Ich höre da so ein bisschen raus, dass du bei den Auszubildenden auf offene Ohren stößt, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, oder bringen die sogar auch eigene Impulse mit? Wie sieht es da aus?
Grundsätzlich, wenn so ein junger Mensch im ersten Jahr das erste Mal in unsere Lehrwerkstatt kommt, wenn er das erste Mal im Betrieb ist, das erste Mal eine Berufsschule ist, die kommen ja aus verschiedenen Richtungen und die besinnen sich ja im Laufe der Zeit der Ausbildung, sie einen sich, gerade auf dem Lehrgang passiert da sehr, sehr viel. Gruppenbildung findet statt und natürlich kommt es dann auch zu Diskussionen, Nachfragen, was ist das für ein Zertifikat? Wir haben im Außenbereich ein selbstgelasertes Zertifikat angebracht an die Fassade. Da stößt natürlich auf Fragen, das stößt auf Interesse. Die Impulse kommen im Laufe der Zeit, je länger sie Facetten kennenlernen, je länger sie diesen Stallgeruch mit einimplantiert bekommen, der Tischler, desto mehr entwickelt sich da auch nach und nach. Und zum Thema Nachhaltigkeit sind die grundsätzlich schon offen.
Beim Thema Nachhaltigkeit geht es ja oft auch um soziale Fragen. Und wenn man das runterbricht auf ein Unternehmen, hat das dann mit Mitarbeitern zu tun, mit Gesundheitsfürsorge für Mitarbeiter, mit dem Bemühen darum, Mitarbeitern eine angemessene und angenehme Arbeitsumgebung zu schaffen. Wie kamen diese Punkte vor? Und wenn ja, wie stellt sich das in einer Ausbildungswerkstatt dar?
Der Umgang miteinander, wertschätzender Umgang der Lehrlinge untereinander, wertschätzend von meiner Seite als Ausbilder, an jeden mitzunehmen. Gruppenbildung, Gruppendynamiken zu erfahren, Hilfe und den Lehrling, wenn man hier in die Werkstatt reinschaut, man sieht das sehr deutlich, dass sie füreinander da sind. Wir haben zum Beispiel, einmal die Woche machen wir Brottag. Da wird gemeinsam gefrühstückt draußen. Da wird Butter, Quark, Tomate, Zwiebel, das ist also fleischlos, das Ganze bewusst. Und Äpfel werden geschält oder geschnitten und dann sitzen wir zusammen und das Handy ist weg. Es gibt kein Handy in diesem Moment, wo wir zusammen frühstücken. Da wird förmlich über Gott und die Welt gesprochen. Und das ist ein ganz tolles Gefühl, sowohl für die jungen Leute als auch für mich. Und das schafft Gemeinschaft.
Heiko, du hast jetzt erzählt, wie du das Thema Nachhaltigkeit hier in der Werkstatt umsetzt. Welchen Stellenwert hat dieses Thema so in deinem alltäglichen Leben und Handeln?
Da hole ich mal ganz kurz mein eigenes Geschichtsbuch auf den Tisch. Und zwar ich habe meine Kindheit und Jugend und Berufsausbildung im Osten, in der ehemaligen DDR, erlebt, bin dort aufgewachsen, bin dort groß geworden. Und tatsächlich war dort nachhaltiges Handeln immer ein sehr präsentes Thema von Anbeginn. Bedingt durch, klar, wirtschaftliche, politische Zwänge, Mängel an Ressourcen, Rohstoffe nicht verfügbar. Man war zwangsläufig daran gebunden, nachhaltig zu denken und zu konstruieren und zu wirtschaften. Und dadurch ist man oder bin ich früh sensibilisiert worden mit dem Thema nachhaltiges Handeln. Ich finde es sehr wichtig, es hat einen unfassbar hohen Stellenwert und der ist auch verinnerlicht von meiner Seite aus. Und das ist das Schöne auch bei Udo, mehr, dass wir dafür brennen. Also es ist von Haus aus gemacht. Und grundsätzlich in meinem Tagewerk hier, ich finde gerade in der Ausbildung kann man diesen jungen Tischlerlehrlingen neben fachlicher Kompetenz natürlich auch ein wertschöpfendes Mindset mit auf dem Lebensweg geben. Und ich finde, dass die Chance, die man hier hat, gerade mit den jungen Leuten, die muss man einfach leben, die muss man befeuern, damit da ja mehr draus wird in der Zukunft, zum Denken.
Ja, und ich glaube, wenn man sich hier im Hintergrund, man hört es leicht, das Arbeiten, wenn man sich die Truppe so anguckt, ich glaube, die sind auch wirklich alle mit Spaß, Eifer und Elan dabei.
Durchaus. Es gibt sogar mal Momente, wo ich dann sagen muss, um 16:30, wie lange wollt ihr noch? Ja, 17:30. Und dann sage ich, um 18:00 war mal Feierabend, weil wir, also ich kenne auch keine Uhr. Wir machen um das Mittag erst um 13:30, weil wir drüber weggekommen sind. Es merkt keiner. Es gibt hier keine Glocke, die schellt zur passenden Uhrzeit, sondern je nachdem, wie Stand des Tagewerks ist, wird dann auch mal eine Pause gemacht, auch mal ausgiebig.
Heiko, wie baust du das Thema Nachhaltigkeit in deinen Unterricht und in deine Kurse mit ein und wie kommt das bei den Auszubildenden an?
Im Grunde genommen sehe ich das Nachhaltigkeitsthema als einen Kreislauf, der ineinander greift, aus verschiedenen Linien, die zusammenführen. Und ein konkretes Beispiel wäre für mich, ich habe da ganz spontan zum Beispiel den TSM-Lehrgang, den Maschinenlehrgang im Kopf, wo immer wieder Thema ist Drehzahlen von Werkzeugen. Wir wissen, thermische, mechanische Abstumpfung von Werkzeugen bei falschen Drehzahlen, der Vorschub muss passen, letztendlich resultierende Standzeiten. Und im Grunde genommen kann ich Schärfkosten sparen, wenn ich mein Werkzeug vernünftig drehen lasse. Das ist für mich auch schon allein der Punkt schon nachhaltig. Muss selbstverständlich sein. Ich finde, Nachhaltigkeit kann man fair diskutieren. Man kann es wirklich leben. Und da versuche ich immer über Fachlichkeit eben auch kostentechnisch und auch Standzeit eines Werkzeuges, Lebensdauer eines Werkzeuges, so lang wie möglich zu halten. Wie bauen wir es noch ein? Ich kann mich daran erinnern, in der Martha in Herford tatsächlich mal sind wir nominiert worden für einen Recyclingwettbewerb. Wir haben Hängemöbel konstruiert. Wie gesagt, ich gehe da nicht so mit an die Öffentlichkeit. Wir haben es einfach mal gemacht. Wir sind nominiert worden für die Ausstellung. Da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Wir waren unter den 20 Ausstellern mit dabei. Jeder hat ein anderes Möbel gebaut in einem Lehrgang. Das war so ein, ich würde jetzt heutzutage immer noch sagen, Nachhaltigkeitsworkshop. Können wir es sogar benennen. Und ganz aktuell, und das finde ich auch total cool, das war jetzt die Zwischenprüfung NRW-weit, die Solarlampe. Das ist bei uns hier eingeschlagen wie eine Bombe. Ich sage es wirklich mal so. Die Jungs wollen unbedingt, gerade jetzt bei diesem aktuell laufenden Grundlehrgang Tischler, die wollen unbedingt die Lampe bauen. Wir haben jetzt für gut 1.500 € haben wir Lampen investiert, von Erinnerung. Und das macht was. Das macht was mit denen. Die sind voller Begeisterung. Das ist total schön, die werkeln da dran, das wollen die unbedingt schaffen. Und die geben sich die größte Mühe. Wir fräsen das Modulteil mit der Schäper dann ein, mit der Schäper-Tool, damit sie auch dafür mal ein bisschen das Gefühl bekommen. Da kommen auch Ideen, Designideen. Wir wollen das wahrscheinlich noch anders vom Design her gestalten von den Lehrlingen. Die haben jetzt erst Entwürfe gezeichnet, skizziert.
die trauen sich daran. Also man motiviert sie. Das ist ein unfassbar hoher Motivationsfaktor gewesen. Gerade diese Solarlampe, die jetzt gelaufen ist. Ich glaube, in anderen Erinnerungen ist das auch recht gut angekommen. Ja, Hans-Christoph nickt. Super.
Nachhaltigkeit leben, Heiko. Wir danken dir für diesen Einblick, für diesen lebendigen und spannenden Einblick in deine Arbeit und in das Bildungszentrum der Tischlerinnung Herford in Bünde.
Okay, bis bald.
Ja, um Nachhaltigkeit in der Ausbildung weiter voranzubringen, ist es wichtig, an allen drei Lernorten, also im Betrieb, in der UBL und in der Berufsschule, das Thema immer wieder ins Bewusstsein zu rufen und dabei auch ja gemeinsam zu agieren. Frank, Markus, wie funktioniert da in eurer Innung dieses Zusammenspiel?
Wir sprechen miteinander.
Ja, man lacht so einfach. So einfach geht das?
Man lacht darüber, aber die Verzahnung hier bei uns in der Tischlerinnung Gütersloh funktioniert, glaube ich, sehr, sehr gut. Und wir haben, glaube ich, in allen Bereichen engagierte Leute da sitzen, die auch Lust haben, was voranzutreiben, die Themen einfach auch kontrovers diskutieren und da Lösungsmöglichkeiten suchen. Und für mich als Obermeister macht es einfach Spaß, da alle an einem Tisch zu holen und gemeinsam Lösungen zu finden.
Ja, da kann ich Frank also nur recht geben. Kommunikation ist da das A und O und die funktioniert wirklich gut. Man kann jederzeit den Hörer in die Hand nehmen, ob UBA oder bei Frank oder mit Dieter Diekans als Lehrlingswart Probleme zu besprechen. Das ist, glaube ich, eine ganze Menge wert und dadurch ist in den letzten Jahren auch gut was entstanden, was Wertschätzung und guten Umgang und auch daraus aus dieser Wertschätzung halt auch tolle Ideen erwachsen können. Das ist, glaube ich, das wirklich Interessante dabei. Das eine ist, man kann sich miteinander unterhalten, aber wenn dabei noch etwas rauskommt, was gerade, denke ich, für die Azubis und darüber hinaus fürs ganze Handwerk einen Benefit bietet, sind wir da, glaube ich, wirklich gut aufgestellt. Und insofern kann ich alle nur ermuntern, gute Kommunikation ist da mit Sicherheit der Schlüssel.
Also Reden hilft ist ja schon ein wichtiger Tipp für die Zusammenarbeit innerhalb der Innung zwischen den Lernorten. Und ich denke, dass das Thema nachhaltiges Gesellenstück wirklich für viele und auch für andere Innungen spannend ist. Könnt ihr aus eurer Wahrnehmung und aus der Durchführung des ersten Wettbewerbs schon ein oder zwei Tipps für andere Innungen geben, die das Thema vielleicht auch verstärkt aufgreifen möchten?
Grundsätzlich auf jeden Fall. Da sind wir auch bereit. Mich darf man jederzeit anrufen. Andere Obermeister oder Lehrlingswarte, wer dafür zuständig ist, für andere Innungen, kann sich gerne melden. Wir haben Unterlagen zur Verfügung, vom Anmeldung bis zum Bewertungskatalog, den wir erstellt haben. Und den stellen wir natürlich auch mit diversen Hinweisen gerne an andere Innungen zur Verfügung. Dazu muss man auch sagen, was ja auch interessant ist, die Presse findet das auch sehr interessant, um nochmal den Tischlerberuf auch in den Orten, in den Innungen einfach vorzustellen, weil das haben wir jetzt ganz klar gemerkt, das ist für alle ein neues Thema. Nicht nur die gute Form, sondern auch das nachhaltige Gesellenstück und das hat wirklich super funktioniert.
Mein zweiter Hinweis wäre vielleicht noch, solche Dinge stehen und fallen ja auch immer mit Leuten, die brennen und Lust haben. Und ich glaube, es gibt in jeder Innung Personen, die sich dafür engagieren und das vorantreiben und vielleicht auch beim ersten Mal nicht gleich sagen, wir hätten jetzt auch sagen können, 19 Teilnehmer von 60, oh wie schlecht. Nein, wir waren eigentlich überrascht, dass es 19 sind beim ersten Mal und wir erhoffen uns, dass es jetzt jährlich mehr werden. Das wäre das eine, also nicht entmutigen lassen und das zweite eben auch alle Beteiligten mit ins Boot holen. Also wirklich breiten Konsens schaffen mit Betrieben, mit Innungsvorstand, mit UBA, mit Berufsschule, dass alle das Projekt unterstützen. Und also ich kann auch nur sagen, das Projekt war relativ kurzfristig und trotzdem Frank und Dieter sind in die Schulen gekommen, haben nochmal die Werbetrommel gerührt, haben alle persönlich angesprochen, dass eben auch jeder Azubi merkte, ne, die Innung steht dahinter, der Vorstand steht dahinter, der Obermeister nimmt sich die Zeit. Also das sind lauter so Aspekte, da kann man schon relativ schnell schöne Erfolge feiern. Und nochmal, es macht einfach inhaltlich Sinn und man kann es noch PR-mäßig nutzen. Also es gibt eine ganze Menge Quick Wins bei dem Projekt.
Zum Schluss habe ich noch eine Frage an Karl. Wie geht es nun für dich weiter nach der Gesellenprüfung? Dein Gesellenstück ist nun fertig. Wahrscheinlich nimmst du es schon in Betrieb, hast vielleicht die ersten Fliegen schon gebaut. Wie geht es für dich weiter jetzt?
Ja, für mich geht es jetzt in einer neuen Tischlerei weiter. Auch weiter als Tischler natürlich, in der Tischlerei Senzer in Everswinkel. Und das ist eine Firma, die vor allem Möbelbau macht und nur reines Massivholz. Also auch sehr, sehr viele Sachen, die man dann wiederverwenden kann. Das ist ja der Unterschied zum Plattenwerkstoff. Man kann mal Massivholzteile nochmal zusammenleimen, nochmal benutzen und auch viel, viel kleinere Teile. Das habe ich ja auch im Gesellenstück gemerkt, aus alten Treppenstufen nochmal neue Teile fertigen. da geht für mich jetzt erstmal die Reise weiterhin.
Schön zu hören, dass es da weitergeht und du schon gut aufgestellt bist für deine berufliche Zukunft und über den Sommer jetzt vielleicht ein bisschen noch genießen kannst, dass die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen ist. Ist denn das Thema Nachhaltigkeit bei dir schon so angekommen, dass du denkst, dass es dich in deiner beruflichen Laufbahn als Tischler weiter begleiten wird?
Doch, ich denke auf jeden Fall, dass es mich weiter begleiten wird, dieses Thema, und auch viel mehr darauf zu achten, was man wegschmeißt in der Firma und was man doch noch aufbewahren kann. Ich hatte das bei meinem Chef gemerkt, man braucht einfach eben viel, viel mehr Lagerplatz dafür, aber es macht immer Sinn, nochmal was aufzubewahren, nochmal zu gucken, ob man es vielleicht irgendwo für anders nochmal gebrauchen kann, ob man doch noch eine Leiste rausbekommt oder eben nicht, und sonst geht es irgendwann dann in eine thermische Verwertung eben.
Markus, Frank, Karl, vielen Dank für den Überblick über den Wettbewerb und auch eben die Einblicke, wie ihr das Thema Nachhaltigkeit in die Ausbildung integriert habt oder wie es auch integriert werden kann. Ja, wir wünschen euch viel Erfolg dabei, dass es so und noch besser weitergeht und ja, vor allem auch viele Nachahmer für dieses Projekt.
Ja, wir haben zu danken, das mal nach außen hin zu tragen, auf eine andere Art und Weise im Podcast. Und ja, ich kann alle einladen, nervt mich am Telefon und fragt nach.
Wir sind gespannt. Ja, danke natürlich auch an dich, Hans-Christoph. Wer Fragen zum Thema Nachhaltigkeit hat, jetzt nicht nur im Zuge der Ausbildung, der kann sich ja auch vertrauensvoll an dich wenden, oder?
Ja, genau, gerne. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit auch bei uns im Verband jetzt intensiviert und verstärkt in der Bearbeitung. Und der erste Ansprechpartner bin ich, weil es eben auch immer wieder mit Produktdesign und Gestaltung zu tun hat, das Thema Nachhaltigkeit. Aber wir nutzen natürlich das Know-how unseres Beratungsteams, um konkrete Anfragen dann entsprechend auch beantworten zu können, wenn Betriebe sich an uns wenden.
Also am besten eine E-Mail schreiben an bittner@tischler.nrw. Da ist man dann an der richtigen Adresse. Vielen Dank natürlich auch wie immer an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten und Streamen dieser Folge. Wer Anregungen, Kritik oder Themenvorschläge hat, kann diese wie immer loswerden an lauschwerkstatt@tischler.nrw. Ja, und wir verabschieden uns jetzt mit dieser Folge in eine ja klitzekleine Sommerpause. Die nächste Folge der Lauschwerkstatt kommt dann Anfang September. Und daher wünschen wir schöne Sommerferien und bis zum nächsten Mal
in der Lauschwerkstatt.